Es ist Montag, 20.03 Uhr. Du hörst den Podcast Teile der Lösung live.
Gespräche mit proaktiven Menschen wie du und ich, die sich nicht aufhalten lassen, unsere Gesellschaft positiv, konstruktiv und nachhaltig zu inspirieren.
Um nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der ökologischen, ökonomischen und sozialen Lösungen zu werden, zu sein und zu bleiben.
Für mehr Lebensqualität. Und jetzt geht's los.
Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu Teile der Lösung live. Und heute haben wir jemand ganz, 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 ganz Besonderes. Ich freue mich sehr, dass er hier mit am Start ist, nämlich Philipp Engel-Butz-Eder, auch Butze genannt, ein leidenschaftlicher Wissenschaftler, Poet, Aktionsforscher und Aktivist, der sich auf beeindruckende Weise für die nachhaltige Transformation unserer Gesellschaft einsetzt. Und zwar von der pluralen Ökonomie bis hin zur Unterstützung lokaler Gemeinschaften durch Lebensmittelretteninitiativen. Und in unserem heutigen Gespräch werden wir tiefer in Butzes Erfahrung eintauchen und seine Visionen und Antriebe verstehen lernen. Zum Beispiel, warum das Retten und Teilen von Lebensmitteln so wichtig ist heutzutage und wie Informations- und Kommunikationstechnologien nachhaltige Lebenspraktiken revolutionieren können, wie jede und jeder von uns im Kleinen beginnen kann, um große Veränderungen in unserer Gesellschaft zu bewirken. Also, Butze, es ist wahnsinnig schön, dass du am Start bist. Hallo.
Ja, das klingt ja super spannend. Vielen Dank für die Einleitung. Vielleicht für unsere paar Leute, die zugucken können, und es kommen ja hinterher noch, was du gesagt hast, ein paar mehr zu, sagen wir so, wenn es halt, ich bin jetzt gerade auf der Toilette. Also ich verrichte hier keine Geschäfte. Lauritz und ich sind gerade in Köln. Wir wollen heute hier Halloween feiern. Und deshalb haben wir uns in einem Hotel eingemietet. Und ja, das Thema Räume, das Bad und das Wohnzimmer. Ja, ich bin gespannt, Lauritz.
Ich würde direkt anfangen, Butze. So ein radikaler Lebensstil kann tiefgreifende Einblicke in die Funktionsweise und die möglichen Schwächen unserer Gesellschaft bieten. Du hast selbst 4 Jahre ohne eigene Wohnung und 1 Jahr ohne Geld gelebt, während du über sozioökonomischen Wandel geforscht hast. Was war der erstaunlichste Moment in dieser, ich sag mal, unkonventionellen Lebensweise? Und was hast du vielleicht über die Grenzen unserer Gesellschaft gelernt?
Ja, ich hatte mich schon gefragt, ob du gute Fragen auf Lager hast, weil wir haben uns jetzt die letzten 3 Tage gesehen und ja, du hast da gute Fragen. Okay, also die Frage, was war die spannendste Erfahrung oder so der krasseste Aha-Moment? Ich glaube wirklich, als ich angefangen habe, ohne Geld zu leben, ich war ungefähr 3 Jahre unterwegs, eben in der Foodsharing-Bewegung sehr viel aktiv und dort, für die, die da das kennen, auch die Gründungsjahre kennen, Raphael Fellmann hat das geldfreie Leben in die Foodsharing-Bewegung gebracht. Foodsharing ist immer noch eine Bewegung, die weitestgehend ohne Bezahlung von Menschen funktioniert. Und ganz ehrlich gesagt, meine Bildungskredite liefen damals aus. Ich war in der Promotion, habe ein bisschen Geld bekommen noch und das hört dann was auf. Und da muss ich mich dann der Frage stellen, okay, das ist wirklich hart genug, jetzt auch zu sagen, und auch anarchistisch genug. Wir haben viele damals darüber geredet, dass Geld eben auch ein Herrschaftsmittel ist. Da können wir später noch in Detail drauf eingehen. Und hat das dann begonnen. Ich kann sagen, mit sehr viel Unsicherheit und auch Ängsten konfrontiert gewesen. Und nach ungefähr 2, 3, 4 Wochen die Erkenntnis dann, dass ich quasi ohne die Krücke des Geldes immer noch laufen kann. Ja, dass es weitergeht. Und dann immer ganz besonders eben nicht den Weg zu gehen, ne, verschiedene Visionen und Wünsche und durch Geld gerade dorthin zu kommen. Also ich habe einen Wunsch, ein Ziel und ich komme mit Geld dahin, sondern zu überlegen, wie kann ich kreative Mittel benutzen, wie kann ich netzwerken, um an Ressourcen zu kommen, diese auch zu retten. Und ich glaube, ich hätte das sehr in meiner künstlerischen Art und Weise geschult. Ja, nicht den stringenten Weg zu gehen, sondern zu überlegen, was gibt es für andere Möglichkeiten.
Danke dir. Ich würde dir gerade mal das Mikrofon bringen. Weil deine Soundqualität ist tatsächlich nicht ganz so gut und für später dann, für den Podcast, ja, meine geht, glaube ich, ich bringe das gerade mal.
Ach, gut.
Ja, das ist sehr praktisch, wenn man kurze Wege zu seinen InterviewpartnerInnen hat. Kann man kleine Problemchen direkt auf kurzem Wege lösen. Ich würde da noch mal gerne ein bisschen tiefer einsteigen mit der Einleitung, dass sehr viele Menschen heutzutage in so einer Take-and-Dispose, also so Wegwerf-Mentalität leben. Und meine Frage wäre jetzt, was denkst du, wie würde denn die Welt aussehen, wenn man jetzt das Gedankenexperiment mal wagen täte, dass jede und jeder mal ein Jahr ohne Wohnung oder ohne Geld unterwegs wäre. Natürlich aus einem Luxusverständnis raus. Also es gibt ja viele Menschen, die sich das nicht freiwillig aussuchen. Aber wenn das jetzt so wäre wie ein Bundesfreiwilligendienst, wie ein freies ökologisches oder soziales Jahr, was denkst du, würde das mit den Menschen machen?
Ja, also man muss ganz klar sagen, dass es aus einer privilegierten Position heraus geschehen ist. Wobei ich mich, es gibt ja diesen Begriff der Backpacker, also Backing im Sinne von Betten, das hatte ich das damals nicht gedacht, sondern das war wirklich anarchistische Überzeugung. Und ich habe mich auch darauf eingestellt, das sehr lange durchzuführen. Was würden jetzt andere Menschen davon lernen? Ich glaube eben, dass wir unsere Beziehung ganz neu reflektieren müssen. Ja, also wir sind es sehr gewohnt, in eine Bäckerei zu gehen, zu sagen, das will ich, das will ich, das will ich, und zu erwarten, dass die Person dahinter uns das auf jeden Fall geben wird. Dazu ist sie verpflichtet, das ist ihr Job. Und man beobachtet das auch, wenn man eine Theke ist, da geht es nicht immer freundlich zu. Sondern man will die Dienstleistung haben. Oder ganz anders, dass man irgendwo anruft bei irgendeiner Versicherung und sagt, wir können Sie mal, warum haben Sie das gemacht? Wenn wir eben nicht in diese Aufrechnungsverhältnisse gehen, ja, also dieses, ich gebe dir das Geld und deshalb musst du mir jetzt diese Dienstleistung geben, sondern zu überlegen, okay, ich habe nichts, was ich diesem Menschen direkt geben kann, außer vielleicht meine Freundlichkeit, eine gemeinsame Vision, dann würden wir uns das schulen, also wieder anders zu lernen, unsere Beziehungen zueinander zu gestalten.
Ja, ich habe auf jeden Fall auch die Erfahrung gemacht beim Trampen. Als ich damit angefangen habe, bin ich relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass im Auto man sich ja begegnet mit oder über den Weg läuft mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen, mit denen man sonst womöglich gar nicht niemals in Kontakt käme und man selber ja mitgenommen werden möchte und deswegen auch in irgendeiner Form etwas anbieten sollte. Bei LKW-FahrerInnen ist es zum Beispiel so, dass du die halt unterhältst, weil die Fahrten sind sehr lange und die haben auf jeden Fall Bock, vor dem Einschlafen bewahrt zu werden, ein bisschen unterhalten zu werden. Das heißt, deine Leistung, die du bringst, ist irgendwie schöne Geschichten zu erzählen, um sie zu unterhalten. Aber abgesehen jetzt davon, wenn du mit Leuten dann im Auto sitzt, um eine Strecke zu fahren, dann überlegst du ja, was könnte ich jetzt sagen oder wie können wir in ein Gespräch kommen? Und das Spannende tatsächlich ist, wirklich mit Leuten zusammenzufahren, mit denen du wirklich niemals sonst in Kontakt kämst. Und da war mein größtes Aha-Moment, dass es zwischen jedem Menschen, also meiner Erfahrung nach zumindest, eine Schnittstelle von Interessen gibt. Und es gibt irgendwo, wenn man ein bisschen forscht und zusammen schaut, wenn man ist in diesem Auto, in diesem geschlossenen Raum, es gibt nur uns beide. Wir teilen jetzt diese gemeinsame Zeit zusammen. Es gibt irgendwo einen Punkt, wo wir beide richtig gut miteinander reden können. Natürlich kann man auch kontroverse Diskussionen führen und sich auch vorzüglich streiten. Aber man findet auch mit jedem Menschen eine Gemeinsamkeit. Was ich so tatsächlich hauptsächlich nur beim Trampen erfahren habe, auf Anhieb. Weißt du, was ich meine? Ja, ne? Klar.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde auch sagen, dass das Trampen zwar immer etwas, was mir die Zuversicht in die Menschheit gewahrt hat,
ja,
dass Menschen hilfsbereit sind, dass sie freundlich sind, dass natürlich gar nicht überall willkommen ist und nicht jeder einen mitnimmt, was aber vollkommen okay ist. Im Trampen habe ich sehr viel darüber gelernt, mit dem Nein umzugehen.
Auch das, ja.
Ja, und immer, also ich bin auch sehr viel getrennt. Ich bin mehrere Male aus Deutschland in die Türkei getrennt und da auch gesehen, die Leute sind eigentlich fast überall gleich. Und selbst mit einem Bulgaren, mit einer Türkin kann man sich, auch wenn man die Sprache nicht gut spricht, immer noch verständigen und auch immer noch einen gemeinsamen Nenner finden.
Ja. Ja. Das ist eine großartige Erfahrung, finde ich. Oder hat mir sehr gut getan.
Ja. Also ich habe das viele Jahre gemacht. Bin in tausenden Autos, würde ich sagen, gewesen. Und ich behalte mir das auch immer noch bei. Ich bin jetzt vor zweieinhalb Wochen bin ich nochmal getrennt an die Ostsee. Und einfach, ja, um noch ein bisschen den Abenteuergeist zu wahren. Das ja erzählt, ich war 4 Jahre lang unterwegs. Bin jetzt mittlerweile seit 5 Jahren wieder in einer Stadt und ja, die Stadt zieht einen schon ganz schön wieder ein in diese ganze Normalitätsschleife. Und ich bin dann letztens wieder getrennt und es ist ja gar nicht so ein. Ne? Ich fühlte mich auch wieder wie ein Anfänger. Bin auch direkt falsch getrennt, im Sinne von, ne? In die Richtung nicht richtig gecheckt, dann auf einem Parkplatz angekommen, wo ein Toilettenhäuschen war. Irgendwann habe ich auch gemerkt, okay, ich werde jetzt nicht mehr dort ankommen, wo ich ankommen will. Und ich muss diese Nacht irgendwo in einer Raststätte verbringen, ohne ein Zelt, so mit Schlafsack und Isomatte. Ja, und das erdet. Also was ich gerne, ich habe das immer so beschrieben beim Trampen, dass ich mich dort, also sprichwörtlich, nackt zeige. Mhm. Ich bin an dieser Raststätte und ich habe keine Ahnung, wie ich zur zweiten komme. Und ich bin darauf angewiesen, angewiesen auf die Hilfe von anderen Menschen.
Ja.
Und sich eben in diese Situation zu begeben, das verunsichert, weil wir gerne in unserer aktuellen Zeit unabhängig sind, im Sinne von, wir haben das Geld, wir können uns ein Auto leisten, die Bahn fährt und da ist es halt eben nicht so. Da sind wir darauf angewiesen, dass wir mit anderen Menschen in Kontakt kommen und klar machen, was unsere Intention ist, was wir brauchen und dann offen daran gehen, ob die Menschen bereit sind, uns dabei zu unterstützen, was wir eben brauchen. Und es ist ja manchmal so, dass sie es nicht tun. Haben wir ja gerade gesagt, das Umgehen mit dem Nein. Oder sagen, oh, mein Auto ist voll, das tut mir total leid. Und dann sieht man das Auto drin vorbeifahren und es ist niemand außer ihnen selber drin. Ja, und das habe ich so sehr viel dann, wenn man da ist, man hat ja nicht viel zu tun, man steht ja dann einfach da. Am besten noch mit seinem Schild und hat dann stundenlang Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Und für mich, ich habe das dann irgendwann auch genannt, also für mich war das eine meditative Reise.
Ja.
Wirklich eine meditative Reise in, was sind meine Ansprüche an diese Gesellschaft? Wie kann ich meine Bedürfnisse äußern? Wie gehe ich damit um, wenn jemand es nicht will? Wie kann ich schnell mit Menschen in Verbindung treten, sodass sie auch Vertrauen fassen? Ja, ist also eine Palette von spannenden Erfahrungen, die man da macht. Wenn man sich mit anderen Trampern unterhält, es hat auch etwas mit Flow zu tun, den man dabei spürt. Es hat etwas damit zu tun, auch manchmal damit umgehen zu können, dass es nicht alles nach Plan läuft.
Ja, es ist ein spannendes Forschungsfeld in jeglicher Hinsicht. Das ist, ich finde es auch gerade, was du ganz am Anfang gesagt hast, dieser Perspektivwechsel, sich selbst, auch wenn man das sonst im Alltag nicht unbedingt erlebt, aber sich in so eine hilfsbedürftige oder angewiesene Abhängigkeits, eben die Abhängigkeit von anderen Menschen oder dem guten Willen von anderen Menschen, sich da hinein zu begeben, um einmal diese Perspektive am eigenen Leib zu erfahren, um wiederum, wenn andere einen selber nach Hilfe fragen, einfach diese Perspektive mal erlebt zu haben, wie das ist, um dann auch gerne geben zu können. Das ist so die eine Seite. Ich finde auch die andere Seite ist super spannend, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und man kann jetzt einfach drauf lostrampen und kann jetzt auf gut Glück hoffen. Aber es gibt so ein paar Kniffs und Tricks, wie du halt doch etwas erfolgreicher sein kannst. Wie, das ist ja mit einem Schild, hat es ja angefangen. Und dass du vielleicht nicht an der Straße stehst und das Schild hochhältst an der Position, wo Leute nicht anhalten können, dass du mitdenkst und eher an den Rastplatz gehst, um mit Leuten persönlich sprechen zu können, weil es ist einfacher, natürlich an den Leuten vorbeizufahren, als in einem Gespräch Nein zu sagen. Dann ist es auch super hilfreich, irgendwie auf dem Zettel zu haben, welche Kennzeichen quasi für welche Region, welche Stadt zuständig sind, dass du gucken kannst, okay, da will ich hin, da ist das Kennzeichen, also frage ich die Person und eine Person mit einem anderen Kennzeichen, die in die andere Richtung fährt, die frage ich gar nicht erst. Oder eben auch ein ganz simpler Trick, gepflegt auszusehen. Und ich kann mich erinnern an meine Zeit, wo ich Tramp unterwegs bin, ich habe immer ein Tramperhemd dabei gehabt, was ich mir extra fürs Trampen angezogen habe. Damit sah ich sehr gepflegt aus, was ja natürlich dann auch viel ansprechender ist für Menschen. Also wenn du jetzt irgendwie tagelang nicht geduscht hast und dann irgendwie so mit zerzausten Haaren irgendwo vor einem Auto stehst und sagst, kannst du mich mitnehmen? Das ist nochmal was ganz anderes, als wenn du ja der anderen Person auch den Respekt ihrem, ich sag mal, privaten Raum, was das Auto dann irgendwie ist, auch entgegenbringst. Also da gibt's so verschiedene. Aber ich will gar nicht so tief in die Tramper, in das Tramperfeld eingehen. Ich habe noch, wie du sagst, so ein paar Fragen mitgebracht und würde mal weitermachen. Nämlich, du bezeichnest dich als Aktivisti, Günstler und Breidenker. Das sind schöne Begriffe. Könntest du uns mal erklären, was diese Begriffe für dich bedeuten und wie sie deine Arbeit und dein Leben beeinflussen?
Also ich nenne mich gerne auch Kreativaktivistin, um mich auch in einer gewissen Weise von der aktuellen Wahrnehmung von Aktivisten nicht zu distanzieren, aber eine andere Haltung einzunehmen. Eben nicht die Haltung zu schimpfen und zu sagen, es ist kacke und es muss doch bitte irgendwer das alles ändern, sondern kreativ zu sein im Sinne von Strukturen aufzubauen, Organisationen aufzubauen und ja nicht den klassischen, vielleicht auch politischen Weg gehen, zu sagen, okay, dann formuliere ich sehr klare Thesen, die rational zu ordnen sind und in Handlungsmethoden zu überführen sind, sondern zum Beispiel einen Umsonstladen. Den habe ich 2,5 Jahre in Siegen gemacht, der dann einen Erfahrungsfeld aufmacht, der das dann wiederum Menschen irritiert. Wie, das ist alles kostenlos, ich kann mir das einfach nehmen. Und dann Fragen, am besten immer den Menschen evoziert, sollte ich was zurückgeben? Wenn ja, was kann ich zurückgeben? Das ist eher meine Herangehensweise, zu sagen, also ich will nicht mit fertigen Lösungen herankommen, sondern Räume aufmachen. Und um diese Räume aufzumachen, bedarf es sehr viel Kreativität. Das ist viel komplexer, als eine einmalige Aktion zu machen. Ja. Genau. Das mit Günstler, Breitdenker, ich hatte, glaube ich, noch so eins. Das sind krasse Anspielungen der Künstler, weil ich mich jetzt natürlich, also wie jeder andere, jeder Mensch ist ja ein Künstler, als genau dieser auch sehe. Mich aber auch als Künstler in einer gewissen Gunst sehe. Also wieder, dass man ein großes Privileg hat, sich eben kreativ austoben zu dürfen. Und ja. Das würde ich sagen, ist ein Rollspiel. Und genauso ist es bei dem Breidenker. Da lehnt sich das natürlich an den Freidenker. Die Gedanken sind frei. Ob sie es wirklich so sind, ist eine gute Frage. Oder finde ich doch immer auf die gleichen Gedankenspulen denken, die wir den Tag davor und den Tag davor gedacht haben. Um aus diesen Spulen immer wieder ausbrechen zu können, ist es wichtig, auch mal Blödsinn zu denken. Ja, auch mal etwas zu denken, was nicht direkt sinnvoll erscheint. Oder vielleicht gerade, also sagt es ja das Wort Blödsinn. Es ist zwar sinnvoll, aber ein Sinn, der jetzt nicht den klassischen rationalen Mechanismen entspricht, sondern aufs erste Hören auch vielleicht mal komisch rüberkommt. Und wenn etwas komisch rüberkommt, dann steckt da manchmal was hinter, wenn man genauer es zerkaut. Ja? Also wir machen sowas ja sehr gerne, dass wir anfangen mit irgendeinem doofen Gedanken und immer weiter zerkauen, bis irgendwann doch etwas herauskommt, das wir sozusagen herunterschlucken können und schmeckt. Deshalb auch als Breidenker.
Aber du bist nicht nur Günstler, Breidenker und Aktivisti, sondern du bist auch Forscher. Und dein Werdegang ist ziemlich interessant und spannend. weil er zeigt, wie sich akademische Ausbildung und eben die persönlichen Überzeugungen gegenseitig beeinflussen und befruchten können. Könntest du uns mehr über deinen Weg erzählen, der dich quasi ja von einem Studium des deutschen und europäischen Wirtschaftsrechts zu einem eben dann engagierten Aktivisten und Forscher in den Bereichen Sozioinformatik und plurale Ökonomie geführt hat?
Gerne. Ich versuche das aber kurz zu halten, weil ich könnte da jetzt sicher eine halbe Stunde rein.
Sicherlich, ja.
Wie du gesagt hast, ich habe was ganz Normales studiert. Ich hatte da noch Bock drauf. Ich wollte Jura, also irgendwas mit Recht machen. Ich bin bekannt, dass ich auch immer ein bisschen besserwisserisch bin, dass ich gerne in Begriffen denke. Also Jura macht das ja auch sehr gerne, dass sie versucht, Konzepte in Begriffen zu fassen. Ich wollte ein Manager werden. Ja, in irgendeiner Firma, da war gar keine richtige Ahnung. Und in der Uni habe ich einen Professor kennengelernt, der mir so Begriffe wie Mitwelt oder subjektive Wirklichkeit um den Kopf geworfen hat. Und das hat mich ziemlich verwirrt. Und hatte aber das große Glück, dann bei ihm meine Diplomarbeit zu schreiben. Mhm. Hat dann eine pseudophilosophische Abhandlung daraus gemacht, in der ich auch begonnen habe, selbstständig zu denken und die wichtigen Fragen aufzumachen. Und habe dann auch gemerkt, okay, für mich geht es nicht in die Richtung jetzt in irgendein Industrieunternehmen, sondern ich möchte weiter daran denken, weiter daran forschen. Und dann, ja, ich habe gerade angefangen zu promovieren und war in Frankfurt in meiner Wohnung und dachte, ich schreibe das große Buch des Teilens, das die ganze Wirtschaftswissenschaft revolutionieren wird. Und dann hat also angefangen, viel Philosophie gelesen in der Zeit und irgendwann wurde mir ziemlich schnell klar, dass das eine Büchchen ist, dass ich da so versuche aufzuschreiben und dass auch viele Leute schon darüber nachgedacht hatten. Und dass aber viele Leute eben nicht gemacht haben, die darüber nachgedacht haben, sich in das Feld zu wagen. Also wirklich rein in die Welt zu gehen und versuchen, die Philosophien oder die Gedanken praktikabel zu machen. Und da habe ich dann nach ungefähr so einem halben Jahr, dass ich in der Promotion war, meine Wohnung gekündigt und bin einfach losgezogen. Ich hatte noch gar keinen genauen Plan. Der einzige Plan war, dass ich in dieser Promotion mit dem Gedanken gespielt habe, verschiedene Sharing-Ansätze zu vernetzen. Also heißt Plattformen, wo Menschen miteinander teilen. Ob das so etwas ist, wie dass Menschen Lebensmittel miteinander teilen, dass sie bei Couchsurfing ihren Schlafplatz miteinander teilen, dass sie die Möglichkeit geben, Sachen zu reparieren und so weiter. Und mir war das alles viel zu verteilt im Internet und ich hatte diese Vision, dass man alles miteinander vernetzt. Und ich habe dann, glaube ich, ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr niemanden damit in Ruhe gelassen, sondern jeder, der mit mir da in Kontakt kam, dem habe ich davon erzählt. Und ich habe dann irgendwann in dieser Zeit, damals habe ich noch nicht ohne Geld gelebt. Ich habe ja gerade gesagt, ich hatte irgendwie das Glück, dass ich von der Uni ein bisschen Geld bekommen hatte, nicht viel, aber genug zum Überleben. Dann hatte ich irgendwann Raphael Feldmann angeschrieben, den Gründer von Foodsharing.
Beziehungsweise der Lebensmittelretten-Initiative in Berlin.
Ja, eben ihre Gebäude. Also es sind da verschiedene Leute am Start gewesen. Raphael war so die charismatische Figur nach außen hin. Und ich habe von ihm und von ein paar anderen den Aufruf gehört, dass Foodsharing weltweit gehen soll. Und da haben wir uns dann getroffen, mit ganz vielen verschiedenen Leuten wurden eingeladen in Italien, haben versucht, nicht nur Foodsharing international zu bringen, sondern eine weltweite Multisharing und Multisaving-Plattform zu verwirklichen. Und haben dann gemerkt, okay, nach 3 Wochen haben wir das nicht hingekriegt. Raphael und auch ich, wir hatten ziemlich naive Gedanken. Wir sind halt keine Programmierer. Wir dachten, in 3 Wochen wird man das so vom Hinkriegen, so eine Plattform irgendwie aufzubauen. Wir waren dann insgesamt auf 15 verschiedenen Treffen in ganz Europa, von Kopenhagen bis irgendwo in Rotterdam waren wir und so weiter.
Die gingen auch immer so 2 bis 4 Wochen, ne? Die waren auch richtig lang.
Ja, und wir haben in dieser Freiwilligenstruktur auch dann ein Onboarding-Team, ein PR-Team, das Developer-Team. Also wir haben es wirklich geschafft, uns eine gewisse Organisationsstruktur aufzubauen. Und es war dann so, da müsste ich zu sehr in die Details gehen, aber dafür ist dann irgendwann rausgegangen und die Leute hatten dann doch auch nicht mehr ganz so Lust, diese Plattform zu machen, sondern es ging dann darum, ein Haus erstmal zu schaffen und die Community zu festigen. Und das war für mich dann selber nicht mehr ganz so interessant. Und in der Zeit haben wir uns kennengelernt. Ja, in der Zeit haben wir uns kennengelernt. Ich habe damals mit dem Power bin ich herumgezogen. Da waren wir auch in der Hochphase unserer anarchistischen Härte. Fühlt man sie so richtig hart im Westen. Und wir wollten dann eine große Zusammenkunft aller Aktivisten aus ganz Deutschland, aus ganz Europa schaffen und waren nach Berlin eingeladen und sollten dort oder hatten einen Ort in Berlin und dort sollten wir eine Komposttoilette aufbauen. Das wollte der, dem dieser Ort gehörte. Dann habe ich so mich umgehört, wer kann Komposttoiletten aufbauen und da bin ich auf Lauritz Heinsch gestoßen. Ja. Dann haben wir beide 2 Jahre lang herumgezogen, haben verschiedene Plattformen des Teilens aufgebaut, von Umsonstladen, die Flake, mit Foodsharing waren wir auf Festivals. Und ja, dann war für mich eine Zeit.
Ich würde nochmal, wenn ich dich kurz.
Das ist
in Ordnung. Das ist auch schön. Also ich genieße es auch sehr, das nochmal in Erinnerung zu schwelgen. Ich würde gerne allerdings nochmal strukturiert einen Schritt abschließen, bevor wir jetzt in die nächste Ära, also es ist ja schon die zweite Ära dann, aber ich würde gerne nochmal dein erstes Studium nochmal ansprechen, abschließen. Mhm. Nämlich hast du ja erzählt von deiner Abschlussarbeit, in der du über die Bedeutung subjektiver Wirklichkeit für das Management von Beziehungen gesprochen hast. Ja, das finde ich ein sehr interessantes Themenfeld und Gebiet. Und ich würde jetzt gerne nochmal wissen, ob du uns ein Beispiel dafür geben kannst. Klingt ja erstmal ein bisschen abstrakt oder ob du ein Beispiel geben kannst, wie das in der Praxis aussieht konkret und wie dieses Thema auch vielleicht dann in der weiteren Ära deine Projekte und Initiativen mit beeinflusst hat, um diese Ära abzuschließen.
Ja. Also subjektive Wirklichkeit bedeutet für mich, dass jeder Mensch seine Wirklichkeit aufgrund seiner Erfahrungen, Eindrücke und Erlebnisse konstruiert. Und diese Eindrücke und Erfahrungen und Erlebnisse sind auch individuell. Ja, jeder Mensch macht andere. Und aufgrund dieser konstruieren wir unsere Wirklichkeit. Und es ist ein Schritt, also ein Bewusstseinsschritt, sich klarzumachen, dass das eigene Wirklichkeitsverständnis nicht das ist, das die anderen Menschen haben, sondern wirklich, das unterscheidet sich fundamental. Und nicht fundamental, sehr, sehr ähnlich. Also, ne, wir sind hier in einem Hotelraum und du wirst auch sagen, diesen Hotelraum gibt es irgendwie. Ja? Der gehört zu der Wirklichkeit. Also bin ich aber bei anderen Eltern aufgewachsen als nur. Und das hat uns schon so unglaublich geprägt. Und dass du daraus eben deine ganz eigenen Lehren gezogen hast, deine ganz eigenen Handlungsprinzipien und die nicht unbedingt die sein müssen, die ich gut finde, sondern dass wir dann eben schauen, okay, das ist dein Wirklichkeitsverständnis und das ist meins. Und das Spannende ist dann, dass die Beziehung, die liegt genau dazwischen. Also das ist das, hier ist deine subjektive Wirklichkeit und hier ist meine. Und die Beziehung macht daraus eine gemeinsame Wirklichkeit. Und da ist es eben wichtig, nicht zu sehr auf der eigenen Meinung, den eigenen Fakten zu beruhen, sondern es zuzulassen, dass der andere auch andere Meinungen hat und das eher als ein, es wäre ziemlich tragisch, wenn diese Wirklichkeit hier allein, wenn wir die allein durchmachen müssten, sondern es eher wie ein Geschenk annehmen zu können, dass wir gemeinsam mehr von dieser Welt verstehen können, wenn wir in Beziehung treten und eben anerkennen, dass der andere ganz andere Meinungen und Lehren haben kann und das gut ist, um dann mit verschiedenen Perspektiven, ja, wenn wir in Beziehung gehen, das zu sehen, was in unserer Mitte liegt.
Ist das in der Forschung noch relative Pionierarbeit, dieses Feld, oder ist das schon sehr weit erforscht und gab es viele Publikationen dazu schon, oder was war da ein besonderer Aspekt in deiner Untersuchung, den du nochmal mit uns teilen wollen würdest?
Weil ich sag dir das ganz ehrlich, wie das damals war. Das ist jetzt 10 Jahre her. Mittlerweile bin ich so ein richtiger Wissenschaftler und weiß auch, wie richtiges wissenschaftliches Arbeiten geht. Das war keine wissenschaftliche Arbeit, die ich damals gemacht habe, sondern ich hatte einen sehr guten Professor, der mir den Raum gegeben hat, mir über das Leben Gedanken zu machen. Und habe halt dann verschiedene Felder aufgemacht, wie zum Beispiel also Beziehungen stark durch Recht, durch Wirtschaft, durch ich weiß es gar nicht mehr genau. Also ich bin so lange nicht mehr allein geguckt. Durch soziale Systeme und so weiter beeinflusst wird. Ich würde sagen, dass wir da schon viel mittlerweile zu wissen. Also da muss man dann in die Soziologie einsteigen und viele schwierige Wörter lernen, um dann auf einer sehr hohen Sprache darüber zu reden, wie diese Wirklichkeit ist und diese Beziehung. Ich glaube, dass Menschen da nicht intuitiv auch ein Verständnis für haben. Allerdings auch in der aktuellen Zeit immer mehr davon abgelenkt werden. Oder ja, wir leben in einer sehr individualistischen Zeit und auch in einer sehr subjektivistischen Zeit. Sogar eher also die Gesellschaft der Singularitäten. Ja, ja. Wer jetzt Bock auf Soziologie hat, der kann dann auch einsteigen. Das ist Reckwitz, ein sehr bekannter Soziologe, der eben sagt, dass es nicht mehr darum geht, ich bin der Einzelne, das Individuum, sondern ich bin der Einzelne und besonders. Ja, also etwas Singuläres. Ja. Was es so auch nicht nochmal gibt, das stellt ja auch. Jeder Mensch ist einzigartig. Aber daraus sollte sich nicht ergeben, quasi sich nur um sich selbst zu kümmern oder die eigene Wahrheit für Gesetz zu sehen. Und das ist etwas, was ich schon in unserer Gesellschaft mehr und mehr wahrnehme und wo ich versuche dafür zu wirken, dass Menschen sich immer doch dann mehr begegnen und wieder lernen, sich sinnvoll miteinander zu streiten, in dem Sinne, ja, der andere hat eine andere Meinung, der hat eine andere Perspektive. Und wenn wir uns aufeinander einlassen, da können wir sozusagen vielleicht eine Wirklichkeit höher und Ordnung verstehen.
Ja. dann tauchen wir doch jetzt mal ein in diese zweite Ära, die du schon angeschnitten hast, die sich um die Lebensmittelverschwendung dreht. Und da habe ich eine kleine Quizfrage an alle, die jetzt zuschauen oder sich das später anhören. Schätzt doch mal, wie viel Prozent der Lebensmittelverschwendung in Europa entsteht, schätzungsweise in privaten Haushalten. Das ist eine sehr interessante Zahl. Könnt ihr ja mal einen Tipp abgeben, was euer erstes Gefühl ist. Könnt es gerne auch, wenn ihr jetzt zuschaut, in die Kommentare schreiben. Die Person, die am nächsten dran ist an der tatsächlichen Prozentzahl, der würde ich einen Freifahrts-Selfcare spendieren. Das heißt, Butze, wenn du die richtige Antwort kennst und sie siehst in der Kommentarspalte, dann darfst du dir gerne auch den Namen merken. Ich schreibe es mir dann auch auf, wenn ich jemanden sehe. Ich wiederhole nochmal die Frage. Wie viel Prozent der Lebensmittelverschwendung entsteht schätzungsweise in privaten Haushalten in Europa? Ist als kleiner Tipp mehr, als ihr wahrscheinlich ursprünglich gedacht habt. Und dann gehen wir jetzt doch mal direkt rein in das Thema Foodsharing und Lebensmittel retten. Deine Forschungen konzentrieren sich ja auch heutzutage auf nachhaltige Lebensmittelpraktiken und ganz besonders im Bereich des Rettens und Teilens von Lebensmitteln. Und um das dem Ganzen jetzt einen Rahmen zu geben, warum ist das in unserer heutigen Gesellschaft von so hoher Relevanz?
Ich sehe gerade, die Sarah hat hier die richtige Prozentzahl gesagt, wenn man der Studie des WWF trauen kann.
Ich habe tatsächlich noch eine kleine Abweichung. Bei mir ist es etwas niedriger. Aber wenn du sagst, dass das richtig ist, schreibe ich mir das auf.
Es gibt gleich unterschiedliche Studien und die kommen zu unterschiedlichen Zahlen.
Aber es ist schon sehr nah dran, ja. Auf jeden Fall, Sarah. Ich habe auf jeden Fall dich schon mal aufgeschrieben. Dein Papa ist zu niedrig.
Sag mir noch mal ganz kurz, also warum ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, über Verschwendung, über...
Ja.
Ja. Also für mich ist es eines der krassesten Paradoxe, in der wir leben, also die wirklich auf der Welt zugegen sind, dass wir ein Drittel aller produzierten Lebensmittel wegschmeißen und dass einer von 9 Menschen Hunger hat. Und das ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, das ist jetzt logisch miteinander ganz klar verbunden. Ja, das ist eine komplexe Welt. Und gleichzeitig macht es mich aber kehren, dass es genauso ist. Und mich verwundert es, dass es nicht so viele Leute auch wirklich kehren macht. Ich glaube, es macht sie auch. Allerdings ist es halt nicht in unserem Alltag präsent. Ja. Ja, wir sehen ja nicht, dass Menschen wirklich hungern. Es ist eben weit weg. Wir sehen aber wohl, dass sie öfters Lebensmittel verschwenden und dass sie weggeschmissen werden. Und ja, für mich, ich konzentriere mich nicht so stark selber auf die Verschwendungsebene oder die zu verhindern. Weil ich sehe gerade auch in der Bewegung, auch bei Foodsharing, dass es dann oft darum nur geht, okay, wenn wir die Lebensmittel alle retten, dann haben wir es ja gelöst. Das würde ich sagen, das ist nicht so. Weil eben die Lebensmittelverschwendung quasi die Symptome eines kranken Lebensmittelsystems sind. Und wenn wir die jetzt retten, dann lindern wir die Symptome, kommen aber nicht an die Ursachen. Mhm. Und ich denke, das, und da ist es wichtig, und da braucht auch aus meiner Sicht Foodsharing als Bewegung neue Impulse, wie es von dem, das natürlich gerettet wird, und dann mit dem großen Stil, 7.500 Abholungen pro Tag werden bei dieser Plattform organisiert. Und es haben sich viele Gemeinschaften, viele Foodsharing-Gemeinschaften im ganzen deutschsprachigen Raum gebildet.
Ja. Und innerhalb von kürzester Zeit.
Innerhalb von wirklich kürzester Zeit.
In 10 Jahren.
Ist ganz, ganz spannend, weil da sind Programmiererinnen, die diese Plattform am Leben halten. Und die Frage, wenn wir jetzt sagen, wir reden ja hier auch über Transformation und vielleicht können wir ein bisschen träumen, wenn wir sagen, wir wollen in eine Gesellschaft kommen, wo wir Menschen uns selber um unsere Infrastrukturen kümmern. Ja? Kleiner Exkurs, was mich zum Beispiel sehr genervt hat in anarchistischen Lagern, ja, das war zum Beispiel bei G20 in Hamburg, wo man sagt, wir wollen keinen Staat, wir wollen alles selber machen. Und dann kommt man da in den Park am Abend und es ist alles verdreckt, es ist alles zugemüllt. Ja, also wir haben so große Forderungen, aber nicht die Möglichkeit, uns diese Strukturen aufzubauen. So, und Foodsharing hat es wirklich geschafft, sich diese Struktur jetzt über 10, 11 Jahre mit freiwilligen Menschen am Leben zu halten und dafür zu sorgen, dass über 7.500 Menschen, wie schon gesagt, das tagtäglich nutzen, um Lebensmittel zu retten. Und das finde ich, das ist ein sehr, sehr spannender Fall. Ja, und mein Interesse liegt halt daran, in die Foodsharing-Bewegung mit reinzubringen, dass es nicht nur um das Retten geht und auch vielleicht nicht nur, ja, also Foodsharing hat ja auch das Teilen, das Wort heißt ja auch so, ne? Foodsharing heißt Lebensmittel teilen. Und man kann auch dort Lebensmittel teilen. Es gibt da eine extra Funktion, wird aber viel, viel seltener genutzt. Was mir jetzt noch wichtig ist, ist, dass es nicht nur darum geht, wer kriegt jetzt die Gurke hier, die wir gerettet haben, sondern wie können wir Ressourcen teilen, Lebensmittelressourcen. Das heißt also, wie können wir eigentlich das Saatgut der Gurke teilen? Erde, Anbaufläche, Wissen, Expertise. Und da würde ich vermuten, dass das in der Foodsharing-Bewegung mehr als genug da ist. Das machen ja über 150.000 Menschen mit. Nur, dass wir noch nicht diese Praktiken, also noch nicht diese Handlungsnarrative in der Bewegung haben, sondern es viel darum geht, wer rettet jetzt die 50 Gurken und kriegen wir irgendwie einen neuen Verteiler hin, wo wir die dann reinpacken
können. Ja, ich habe tatsächlich ist auch eher rückläufig oder rückschrittiger in den letzten 10 Jahren immer weiter weg von eben entlang der Wertschöpfungskette zu schauen, wie dort auch alternative Ökonomien und wie das Teilen dort praktikabel gemacht wird. Am Anfang bei Foodsharing gab es auch ganz viele diese zweite Ernte-Geschichten, dass man mit Bauern und Bäuerinnen in Kontakt gegangen ist und wenn die jetzt Kartoffeln geerntet haben, dann bleiben immer noch sehr viele Kartoffeln auf dem Feld und die fahren da nicht nochmal drüber, um die zu ernten, weil das zu viel Energie, Zeit und so weiter kosten würde, dass es sich nicht lohnt. Aber nichtsdestotrotz sind dann auch richtig viele gute Lebensmittel im Boden und vor 10 Jahren gab es im Foodsharing noch ganz viele Kooperationen, wo die Leute mit den Bauern, Bäuerinnen in Kontakt gewesen sind, um dann diese zweite Ernte selbst zu organisieren. Und hier ist World Could Be Enough. Das ist auch die Prozentzahl, die ich vorliegen habe. Also ich würde sagen, wenn du die andere vorliegen hast, dann haben wir auf jeden Fall zwei Gewinnerinnen, würde ich mal sagen. Und schreib mir das mal auf.
Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau.
Kennst du schon die Freipfade? Das sind die nullten Pfade zur Wildgestaltung. Selbstfürsorge ist ein absolutes Muss, weil sie die Grundlage für dein körperliches, geistiges und emotionales Wohlbefinden bildet und es dir ermöglicht, resilient und effektiv in all deinen Lebensbereichen zu agieren, während du deine persönlichen, zwischenmenschlichen und beruflichen Missionen und Visionen verfolgst. In dem Freifahrtkurs Self-Care, aktiv sein und es auch nachhaltig bleiben, nehme ich dich mit auf eine 10-wöchige Entdeckungsreise. Das Ganze ist online und steht dir ein Jahr lang zur Verfügung. Du brauchst also weder Wanderschuhe noch einen Kompass, nur deine Neugier. Und was gibt's zu entdecken? Na, zum Beispiel das Ikigai. Das klingt wie ein exotisches Gericht, ist aber ein japanisches Konzept, das dir zeigt, wie du deine Leidenschaft zum Beruf oder zur Berufung machen kannst. Und dann noch das Dragon Dreaming. Das klingt wie Fantasy, ist aber eine geniale Methode, um deine Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Wir packen auch weniger glamouröse Themen an, Prokrastination zum Beispiel oder den Umgang mit Fehlern. Na, das Leben ist kein Ponyhof, aber mit Methoden, die dir leicht fallen und Spaß machen, kannst du lernen, dass du es dir zum Wunschkonzert machst. Jedes Modul der insgesamt 14 ist ein kleines Abenteuer für sich, vollgepackt mit praktischen Tipps, die du direkt in deinem Alltag umsetzen kannst. Ich verspreche dir eine ganze Menge Aha-Momente und für einen fairen Preis zwischen 15 und 25 Euro nach Selbsteinschätzung bist du dabei. Also, wie sieht's aus? Bist du bereit, den ersten Schritt auf deinem ganz persönlichen Freifahrt zu gehen? Für mehr Infos schau doch auf der Webseite wildgestaltung.de/pfade/freifahrt und lass uns gemeinsam deine Welt ein bisschen bunter machen.
Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Und was ich sagen wollte, ist, das hat aber abgenommen meiner Erfahrung nach, dass das Foodsharing nicht mehr macht und dass es sich, so wie ich es mitgekriegt habe, auch leider mehr dazu entwickelt, dass es zu Klüngeleien kommt innerhalb des Netzwerks, dass gute Kooperation mit Biobetrieben, dass es da Leute gibt, die da drauf sitzen, die selber entscheiden, was, wann, wer, wo bekommt, dass viel abgeholt wird, gebunkert wird, teilweise bei den Leuten dann zu Hause schlecht wird, ohne dass es einfach weiter verteilt wird. Das sind natürlich Extremfälle. Oder Menschen Lebensmittel retten, um sich das Geld für den Einkauf zu sparen, um dann damit in den Urlaub zu fliegen. Das ist natürlich auch ein Extrembeispiel. Aber geht so ein bisschen von dem Idealismus, so wie ich das vor 10 Jahren kennengelernt habe, Foodsharing, und wie ich es gefeiert habe, am System, ist ja den Lebensmittelbetrieben, dadurch, dass man die Lebensmittel abholt und sie quasi, der Betrieb selbst so ein bisschen guckt, okay, das sind jetzt die Lebensmittel, die sind abgelaufen, wir stellen das in den Kisten dahin, dass die Foodsharing-Leute das abholen können. Und weil sie das so bewusst dahinstellen und nicht einfach in den Container kippen, merken sie, wie viel sie eigentlich wegwerfen. Und dadurch kalkulieren sie besser beim Einkauf. Das heißt, eigentlich von dem ursprünglichen Gedanke sollten sich, in Anführungszeichen, Food-Saver, die zur Abholung gehen, über weniger Lebensmittel mehr freuen als über mehr Lebensmittel, die sie retten. Weil der Trick dahinter und das, was ich eigentlich so genial finde, ist, dass Foodsharing an seiner eigenen Abschaffung arbeitet. Foodsharing gibt es, damit es bald kein Foodsharing mehr geben muss in der Form des Lebensmittelrettens. Ja, und das finde ich einen genialen Gedanken, finde ich aber leider, dadurch, dass es so schnell so groß, so viel gewachsen ist, verwässert das ein bisschen. Führt jetzt aber auch viel zu weit ins Detail rein. Du hast aber was Interessantes gesagt, nämlich würde ich einmal nochmal gerne auf deine Arbeit in Siegen und vor allem den zwei Initiativen Siegen ist bunt und Foodsharing Siegen eingehen, dass du uns davon nochmal ein bisschen erzählst und dann vor allem auch, dass es ja dabei auch nicht nur um das Teilen und Retten von Lebensmitteln geht oder Nahrungsmittelsicherheit oder Verschwendung zu thematisieren, sondern eben auch um die soziale Interaktion und Kohäsion, also diese zu fördern, was nochmal ein sehr interessanter Aspekt ist. Also neben den Ressourcen an sich auch zu gucken, wie können Menschen wirklich zusammen ja, eine Beziehung aufbauen, wie können sich nachbarschaftliche Hilfsnetzwerke daraus entwickeln? Also wie kann das ein Anfang oder ein Startschuss sein? Wie können Lebensmittel, das ist ja der kleinste gemeinsame Nenner von Menschen, alle müssen essen, das ist ja ein No-Brainer eigentlich. Wie kann das als Brücke benutzt werden? Also in den Initiativen, die kannst du gerne nochmal vorstellen und dann nochmal beschreiben, was sind so die Kernziele oder was waren Meilensteine in dem Projekt, auch in Bezug auf die soziale Kohäsion?
Also, ich bin vor 5 Jahren wieder Hasten gegangen, um halt meine Promotion ins Auge zu schauen und mich mal zu überlegen, Chris, ich war irgendwie angestorben in der Uni, was mache ich denn da eigentlich? Und ich wollte nichts mehr mit Foodsharing zu tun haben. Ja, dann wirst du alles gerade erzählen, also wir können dann noch tiefer ins Detail gehen, das ging mir richtig auf die Nerven. Und es war aber so, dass ich Foodsharing also 2 Jahre, bevor ich nach Siegen dann wieder gegangen bin, dort initiiert hatte. Und sich eben das gezeigt hatte, es gab so diese Mikrokosmen von Betrieben, da waren immer die gleichen Leute drin, die machten ihr Ding, hatten aber gar nichts an Organisationskultur. Man hat sich nicht getroffen, um über Strukturen zu reden, über was einem wichtig ist, um das Ganze weiterzuentwickeln, sondern alle waren zufrieden damit, kostenlose Lebensmittel zu bekommen. So, und dann sind immer mehr, weil ich irgendwie da drin ja hing, ich war ja auch in dieser internationalen Bewegung, dass ich da doch wieder angefangen habe, mich für Foodsharing zu interessieren. Und was ich so in der Retroperspektive sehr spannend finde, weil sich ja Leute fragen, okay, wie kann ich vielleicht was in meiner Stadt initiieren? Ich habe auf foodsharing.de einfach zu Kochabenden in meiner WG eingeladen. Und das habe ich 4, 5, 6 Mal gemacht und es kamen einige Leute dazu und ich habe das ganz unaufgeregt gemacht. Ich habe einfach eine große Suppe gemacht und die Leute haben dann angefangen, sich über Foodsharing zu unterhalten. Ja, eigentlich müsste man doch mal dies und eigentlich könnten wir doch und ja, und dann haben wir auch kleine Runden dann gemacht, aber nicht ganz klein gehalten. So einfach eine Runde, jeder sagt mal, was er gerade zu Foodsharing sich denkt. Bis dann irgendwann, lass uns doch mal ein Orga-Treffen machen.
Ja.
Da hatten wir das erste Orga-Treffen mit einer riesig gefüllten Liste. Und ich glaube, was damals auch gut war, war eben meine Erfahrung aus so selbstorganisierten Gruppen, dass ich sagen konnte, wir hatten dann 2,5 Stunden geredet und hatten die ersten 2 Punkte von 50 abgearbeitet. Ich glaube, wir müssen uns alle beruhigen. Wir werden heute nicht alles schaffen. Und es ist super, dass wir den Start machen. Und es wird jetzt noch eine längere Reise.
Mhm.
Und ich hatte das Glück, dass einige Bock hatten auf diese Reise und wir dann wirklich angefangen haben, uns immer weiter mit Foodsharing auseinanderzusetzen, im Sinne von, wir haben den Bezirk wieder sozusagen aufgeräumt und halt im Detail erzählen. Und etwas, was dann auch sehr wichtig war, also die Kochabende, bei mir würde ich sagen, und dass wir dann eben Kochabende in einer Schule machen konnten.
Ja.
Dort haben wir einmal im Monat eingeladen, aus Foodsharing-Lebensmitteln zusammen zu kochen. Und zum Beispiel, was sich dann ergeben kann aus solchen Handlungen, wir haben in dieser Schule ein schnelles Gemüse, und es ist ein städtischer Ort, und eine Stadt hat keinen Kompost, hat auch keine Biotonne. Und dann haben wir eben uns organisiert und einen Kompost aufgebaut, weil wir nicht alles einfach in den Restmüll schmeißen wollten. Und über diesen Kompost haben wir uns dann gesagt, okay, wie wollen wir diesen Ort, wo der Kompost steht, jetzt weiter gestalten? Haben dann auch unaufgeregte Treffen gemacht, eben, wo wir gesagt haben, jeder kann mal aufschreiben, was er sich so wünscht, was er wichtig findet. Also an Werten, an konkreten Sachen, die gebaut werden. Dann haben wir die geclustert. Und ja, was ich jetzt persönlich sagen würde, ich glaube, in dieser Zeit habe ich sehr viel davon übernommen, Protokolle zu schreiben, Moderation zu machen. Also wirklich die unbeliebten Sachen. Das habe ich ungefähr so ein halbes, dreiviertel Jahr durchziehen müssen, bis dann andere Leute das auch übernommen haben. Und mittlerweile übernehme ich das sogar sehr, sehr selten.
Kannst du noch mal diese 2 Initiativen in 1, 2 Sätzen vorstellen? Siegen ist bunt und Foodsharing Siegen?
Ja, also Siegen ist bunt war dann die Idee, nicht in dem Retten zu verbleiben, sondern zu sagen, okay, wie können wir selber Lebensmittel anbauen? Wie können wir die Kochabende fördern? Wie können wir Gemeinschaftsgärten aufbauen? Und das war die Initiative Siegen ist bunt. Wir hatten ganz oft, ich erinnere mich noch daran, immer dieses, was ist jetzt genau Siegesbund, was ist Foodsharing Siegen. Dann haben wir auch noch einen Verein gegründet, den Lebensmittelverein. Gab es noch mehr von mir? Wer ist jetzt eigentlich hier genau was? Ja. Und also
es waren ja bestimmt mitunter auch die gleichen Leute in den unterschiedlichen Vereinen.
Ja, genau. Und ja, also Siegesbund war eben eine lokale Graswurzelbewegung. Graswurzelbewegung ist ein Begriff, das heißt, es sind Menschen, die sich um die lokalen Bedürfnisse kümmern, Orte aufmachen, in die alle Menschen eingeladen sind, mitzumachen und mitzugestalten und bottom-up funktionieren.
Ja, also ohne Struktur, kein Verein, keine Genossenschaft, ja. Kein GmbH, gemeinnützige GmbH, sondern eben als Initiative, als loser Verbund von Menschen, die durch ihre intrinsische Motivation zusammen was auf die Beine stellen. Ja. Mit flachen Hierarchien im günstigsten Fall.
Richtig, genau. Und das war Siegesbund für eben diese ganzen Projekte. Wir hatten ein ganz süßes Projekt, das heißt Gemüse sucht ein Zuhause. Da hatte eine unserer Aktivistinnen Chili-Pflanzen vorgezogen und hätte zu viele Chili-Pflanzen. Hat sich überlegt, was können wir denn damit machen? Und dann haben wir uns überlegt, die können wir doch zur Adoption freigeben. Ja, dass Menschen die Chili zu sich nach Hause nehmen und sie großziehen. Aber das nicht alleine machen, sondern wir haben eine Telegram-Gruppe gegründet, wo alle Teilnehmerinnen ihre Erfahrungen teilen konnten, Fragen stellen konnten, Tipps bekommen haben. Und das genau diese Aktion habe ich dann auch wissenschaftlich untersucht. Und es war spannend, was sich da für Netzwerke raus ergeben haben. Ja, also
Nebeninformation, du hast es ja Chili Paper genannt. Das war dann quasi das Red Hot Chili Paper. Und meine Lieblingsband sind ja die Red Hot Chili Peppers. Das fand ich auch sehr, sehr geil.
Ja, ganz genau, da hat das Universum uns ein Zeichen. Ja.
Sorry.
Und wow, ja, alles gut. Das ist ein wunderbares Projekt, weil viele Menschen da das erste Mal in die Erfahrung kriegen, etwas selbst zu produzieren. Ja, also selbst Lebensmittel zu produzieren.
Ja.
Und Chili ist halt eben einfach. Wir haben es jetzt mittlerweile auf Tomaten ausgeweitet. Und dann gibt es einen Entscheidungsbaum, das ist ganz wundervoll designt. Einen Entscheidungsbaum, welche jetzt die richtige Tomate für dich ist. Hast du eher einen Balkon oder eine freie Wiese? Und ja, viele Menschen haben auch durch dieses Projekt in unsere weiteren Projekte dann gefunden.
Weitere Projekte könntest du da, du hast dich ja auch mit neben verschiedenen Graswurzelbewegungen auch mit so Open-Source-Gemeinschaften zusammengeschlossen. Kannst du dazu nochmal ein paar Worte, Sätze sagen?
Ja, also der Fachbegriff ist, glaube ich, FOSS, FOSS, Free and Open Source Software. Mittlerweile würde man sagen, Foodsharing ist auch so eine Software, sie war früher nicht offen. Das liegt aber daran, weil das ein einziger Programmierer gestaltet hatte.
Auch Raphael, ne? Aus Köln hier.
Raphael Wittrecht aus Köln, ganz genau. Und es war so quick and dirty, hatte ganz viele Schwierigkeiten, diesen Code überhaupt öffentlich zu machen, dass der andere daran mitarbeiten können. Dann viele Programmierer sehr viel Zeit reingesteckt, um den überhaupt als Open Source zu machen. Ich arbeite auch mit Carrot.World zusammen. Carrot.World ist quasi ein Spin-off der Foodsharing-Bewegung, wo viele Erfahrungen, aus denen Menschen mit dieser Plattform interagiert haben, in die Gestaltung einer neuen Plattform eingeflossen ist. Diese Plattform ist eben auch auf englischer Sprache und auch in anderen Sprachen zugänglich. Und ja, das sind diese Projekte, mit denen ich mich auch beschäftige. Wie gesagt, weil ich es sehr spannend finde, zu untersuchen, wie wir als Zivilgesellschaft uns unsere eigene Infrastruktur aufbauen und unterhalten können.
Dann gehen wir doch mal in diese, würde ich mal sagen, dritte Ära deines Werdegangs, der aktuellen, rein. Und da befasst du dich viel durch dein Studium. Du bist Doktorand auch mit Technologie. Und ich finde, Technologie kann auf jeden Fall eine sehr relevante Schlüsselrolle in der Modernisierung und Effektivitäts- und Effizienzsteigerung von zum Beispiel traditionellen Praktiken spielen. Da ist die Sozioinformatik und nachhaltiges Lebensmittelmanagement hochaktuell und zukunftsweisend. Und jetzt wäre meine Frage an dich, welche Rolle spielen Informations- und Kommunikationstechnologien in deiner Arbeit, in deinem Forschungsbereich? Und wie haben sie die Lebensmittelrettungs- und Teilungsbewegungen beeinflusst?
Ich hole ein bisschen aus. Es war so vor ungefähr 5 Jahren. Also ich war in Siegen und habe da wieder versucht, mit Foodsharing was zu machen. Und ich wurde zu einem Professor empfohlen, der gerade in Richtung Technologie und Lebensmitteln mehr forschen wollte. Und ist ja offensichtlich, ja, bei foodsharing.de nutzt man eine Plattform, um das alles zu koordinieren. Und da hatte mich der Professor gefragt, ja, also wie ist das? Und dann habe ich irgendwie gesagt, und das ist auch so, du kennst mich, ich halte nicht viel von Technologie, eher stehe Technologie sehr skeptisch gegenüber. Da hat er noch gesagt, oh, da sind sie aber im ganz schönen Randbereich von uns. Und ich habe dann auch so meine Zeit gebraucht, um überhaupt an der Uni anzudocken. Ich war auch ein bisschen skeptisch, habe auch mein eigenes Ding erstmal gemacht. Habe dann viel Glück gehabt, eben da reinzukommen. So, und dann, was war jetzt deine Frage? Deine Frage war, welche Rolle spielt Informations- und Kommunikationstechnologie in gerade diesen Graswurzelbewegungen? Und da zeigt sich in der aktuellen Forschung, dass eben sehr viel der Technologie, die diese Graswurzelbewegungen benutzen, heißt zum Beispiel, du willst jetzt irgendwas starten und willst natürlich Leute erreichen, dann nutzt du Foodsharing oder du nutzt Instagram. Mhm. Und man kann sagen, wenn man sich jetzt mit diesen Technologien genauer auseinandersetzt, dass die nicht die Werte inkorporieren, die dir eigentlich wichtig sind. Also zum Beispiel Transparenz. Oder, das sind keine transparenten Plattformen. Oder dass du zum Beispiel datensouverän bist, bist du bei dieser Plattform nicht. Und das stellt halt eben Schwierigkeiten. Genauso das so, wäre ja super, es gibt ja diese Plattformen alle, die quasi mehr unseren Werten entsprechen würden. Ich sage jetzt mal Matrix oder Mastodon. Ja? Jetzt ist es aber so, wäre nett, wenn wir beiden das nutzen, aber dann kriegen wir nicht die 76-jährige Irina mit dazu oder Menschen mit Behinderungen oder und so weiter. Ja? Wir haben es sehr viel gesehen, eigentlich sogar zum Beispiel unsere Telegram-Gruppe, in der die Menschen ihre Chili-Erfahrungen teilen konnten. Da haben wir ein Pad reingetan. Das heißt, also so ein Pad ist, da kriegt man einen Link und auf diesen Link kann jeder klicken. Dann öffnet sich so etwas wie eine weiße Seite, auf die jeder schreiben kann.
Es ist ein interaktives Textdokument online.
Ganz genau, ganz genau. Eigentlich keine Raketenwissenschaft. Das haben ganz viele Leute weggeklickt, weil sie nicht bereit sind, sich in ihrer Freizeit eine andere Technologie anzueignen. Das müssen sie halt in ihrer Arbeitszeit machen und so weiter. Und man sieht, man sah in unserer Forschung, Telegram ist suffizient, ausreichend, ja, um unsere ganzen Sachen erstmal ins Rollen zu kriegen. Ja. Und dann kann ich dir jetzt so Metasachen sagen, die ich jetzt gerade wissenschaftlich als unterstenke. Und zwar, viele, zum Beispiel mein geldfreies Leben, damit habe ich versucht, präfigurativ zu sein. Präfigurativ heißt, dass ich im Jetzt versuche, das zu haben, was ich als Ziel habe. Ja, ich stelle mir eine Welt vor, in der wir nicht mehr hierarchisch über Geld Leute dazu nötigen, bestimmte Sachen zu machen. Und deshalb benutze ich einfach gar kein Geld. Das wäre jetzt präfigurativ. So, jetzt könnte man genauso sagen, und das machen auch viele Menschen, die in solche Graswurzelbewegungen kommen und sehr großes technisches Verständnis haben, die sagen, wie Facebook nutzen. Nein, wir machen jetzt Matrix. Das ziehen wir jetzt durch, und um präfigurativ zu sein. So, jetzt müssen wir aber gucken. Eine Organisation entsteht nicht durch eine Plattform. Das ist oft so, aus meiner Sicht, der Irrglaube, den viele auch haben, dass sie sagen, ah, da müssen wir eine App machen. Sondern es ist vielmehr, dass es so etwas gibt wie ein Ökosystem aus verschiedenen technischen und physischen Anwendungen. Ja, also Zum Beispiel, wir wollen Dinge teilen in Siemen, retten und umverteilen. Und da gibt es halt, wir haben eine Telegram-Gruppe, in der sind 2000 Leute, da kann jeder schreiben, ich biete das, ich suche das. Dann gibt es eBay-Kleinanzeigen. Dann gibt es einen Umsonstladen. Dann gibt es noch Sozialkaufhäuser, wo man ein bisschen Geld dafür bezahlen muss, aber wenn man aussagt, ich kann nichts bezahlen, kriegt man es auch so. So. Also es ist wirklich so ein Ökosystem, das man sich anschauen muss. Und genauso müssen wir uns quasi anschauen, dass wenn eine Bewegung jetzt sagt, wir nutzen Facebook, um Reichweite zu bekommen, für unseren Gemeinschaftsgarten, dass wir da reindenken, Facebook ist jetzt nicht an sich schlimm, sondern gucken, dass wir es eben transformieren in diese Richtung und dabei alle Leute mitnehmen, sodass die 76-jährige Irina das später auch nutzen kann. Und wir sie nicht von vornherein ausschließen. So, und so ein Zeug mache ich mir halt Gedanken in der Forschung.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da voll d'accord, dass jegliche Form von Veränderung oft mit Widerstand auch verbunden ist und es wichtig ist zu verstehen, welche Hindernisse sich dabei in den Weg stellen können oder welche Strategien geeignet sind, um diese Hindernisse zu überwinden. Da ist ja Barrierefreiheit ist auf jeden Fall ein großes Thema, Vielfältigkeit im Angebot. Du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen. Ich finde das Thema aber so spannend, weil du dir ja wirklich sehr, sehr viel Zeit und Mühe gibst, da drin zu forschen. Hast du noch andere Herausforderungen, mit denen du so häufig konfrontiert wirst, wenn du versuchst, Menschen Nachhaltigkeit oder sozialen Wandel, Menschen dafür zu mobilisieren? Und auch so einen persönlichen Tipp, wie du damit umgehst, also ganz subjektiv für dich?
Das ist eine weite Frage. Ich beantworte jetzt nicht mal in die Richtung Technologie. Ich glaube, was sehr wichtig ist für den Staat, ist ein gemeinsames Narrativ. Und das ergibt sich nicht so einfach. Und einfach nur Lebensmittel retten ist etwas, das nicht ausreicht. Wo aber auf der anderen Seite eine Plattform wie foodsharing.de so effizient strukturiert ist, dass wir dann einfach unglaublich viele Lebensmittel retten. Aber ist es denn wirklich noch das, also die Geschichte, der wir alle folgen wollen? Wollen wir einfach nur alle kostenlose Lebensmittel bekommen und sagen, ja, klasse, wir haben jetzt 0,1% der ganzen Lebensmittelverschwendung gerettet. Es wird sowieso noch viel, viel mehr verschwendet, was du sonst bei den privaten Haushalten. Und wie können wir eigentlich an den Kern der Sache gehen? Um an den Kern der Sache überhaupt herankommen zu können, braucht es eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Erzählung oder eine gemeinsame Vision.
Ist es das, wovon du in deinen Publikationen oft sprichst, von der Transformation zu einer Überflussgesellschaft? Ist das das Narrativ, was du meinst als Kernvision?
Ich kann dir noch gar nicht genau sagen, welches Narrativ ich dann meine, also welches das für Lebensmittel ist. Also wenn ich es hätte, das wäre gut. Aber zum Beispiel zu sagen, dass wir lokale Lebensmittelgemeinschaften aufbauen. Das heißt also an einem Ort Menschen haben, die schauen, dass alle wirklich auch genug Lebensmittel füreinander haben und ihr Saatgut und ihre Expertise miteinander teilen. Ich kann ein konkretes Beispiel, wo sich sowas aufbaut. Die Sache, die anstrengend ist, ist, dass kultureller Wandel meist Jahrzehnte dauert.
Ja, und 70 Jahre so im Durchschnitt.
Richtig, und da habe ich, um ehrlich zu sein, auch nicht immer die Geduld.
Schaffst du auch nicht mehr, 70 Jahre, ich das nicht mehr.
zum Beispiel, ja, wir machen einmal die Woche eine Lebensmittelverteilung, die mittlerweile seit 3,5 Jahren läuft. Wir haben den Ehrenamtspreis des Landes NRW dafür gewonnen, weil wir halt diese Lebensmittelverteilung nicht so strukturieren wie die Tafel. Ja? Da sind die irgendwie privilegiert sind, Studenten oder Männer und Frauen, die in ihrem Rentenalter sind und sich ein bisschen ehrenamtlich engagieren können, die Lebensmittel retten und dann an die Armen umverteilen. Und richtig gute Menschen sind. So, ich mache das jetzt extra so. Ja, die machen auch was Gutes oder was Notwendiges. Man muss aber dabei vorsichtig sein, dass eben die Umverteilung von Lebensmitteln an arme Menschen Abhängigkeitsstrukturen schaffen, meist über Generationen, ja, und eine Legitimation für den Überfluss. Man hört jetzt viel bei den Tafeln, wir haben nicht mehr genug Überfluss, um den an die anderen Menschen zu geben. Und das ist, macht ja überhaupt gar keinen Sinn, so etwas zu fordern, dass wir mehr Lebensmittelüberfluss haben. Und wenn man sich dann überlegt, dass man die also die Krümmel einer Gesellschaft zu essen, die dann noch so gerade durch alle Strukturen durchgerastet sind. Das ist genau das, was soziale Exklusion meint. Mhm. Und da reiten, da zu gucken, und das ist nicht so einfach, ne? Also muss ich auch direkt jetzt sagen, um das alles ein bisschen zu entlasten, die Tafel bei uns in Siegen hat zum Beispiel 3000 Leute, die da hinkommen. Die können nicht jetzt einfach sagen, so, wir machen jetzt einen Kochabend mit euch allen. Mhm. Oder wir denken uns, wir machen den Gemeinschaftsgarten. Wir haben halt so 40, 50 Leute, die da hinkommen. So, aber was wir mit dort gemacht haben, zum Beispiel ist, uns ist aufgefallen, ja, hier gab es die Freiwilligen, die haben sich auch immer als erstes genommen. Dann gab es so eine Schlange der Leute, die dahinter waren. Und das war immer ein Chaos, diese Schlange. Ja? Und da haben sich die Leute gestritten und so weiter und so fort. Fanden das natürlich auch nicht gut, dass die Freiwilligen sich zuerst genommen haben. Und wir haben über eineinhalb Jahre uns die Zeit genommen, jedes Mal vor der Verteilung uns dahinzusetzen und zu fragen, wie war es das letzte Mal? Hat irgendjemand welche Ideen, was wir neu machen können? Hat irgendjemand was so auf dem Herzen, was wir besprechen sollten? Und wir haben uns über wirklich einen langen Prozess dahin entwickelt, dass wir, und das ist jetzt so sehr konkret, um es plastisch zu machen, ein Memory-Spiel eingeführt in diese Verteilung, sodass alle, die dort sind, ob das jetzt die Freiwilligen sind oder ob das die Menschen sind, die kommen, um Lebensmittel abzuholen, alle ziehen eine Karte. Das heißt, man muss auch gar nicht eine Stunde eher da sein, um einen guten Platz in der Schlange zu haben. Alle ziehen eine Karte und es wird dann noch so entertaining gemacht. So, und jetzt der Elefant. Wer ist der Elefant? Und dann die Person, die hat den Elefant als Memory-Karte, geht als erstes dran. Und so haben alle die gleiche Chance. Und das Spannende ist, dass es keine Schlange mehr gibt und keine so eine klare Unterscheidung zwischen, das sind die Freiwilligen, das sind jetzt die Nutznießer des Ganzen, sondern man ist um die Verteilung in einem Halbkreis herum.
Ja.
Und das sind so Herausforderungen. Da braucht man wirklich anderthalb Jahre Workshops, Gespräche und Leute, die dann wie vielleicht ich schon lange darüber nachgedacht haben und denken, die Lösungen sind doch eigentlich klar, wir müssen das so und so machen und so weiter, locker zu bleiben. Mhm. Und ich sage, locker zu bleiben, weil ich wäre nicht auf die Idee des Memory-Spiels gekommen. Das bin ich nicht. Das ist derjenige Mensch gewesen, der mit den in der Schlange interagiert hat. Mhm. Wir können nämlich am Anfang dann Zahlen geben. Ja, also das, die 1, die 2, die 3, die 4. Da ist mir aufgefallen, was für eine deutsche Praktik es ist, sich anzustellen. Ja, weil wir haben viele Menschen aus internationalen Kontexten, die da hinkommen und die stellen sich nicht in der Reihe an. Und das ist ja vollkommen okay. Und sowas halt aufzubrechen, ja, dafür brauchst du wirklich Zeit, Muße und Geduld.
Ich glaube, ich finde es super spannend. Ich glaube, dass das tatsächlich so praktikabel und gelingend, wie ihr das jetzt bei der Verteilaktion für euch rausgearbeitet habt, das System, kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht so einfach als Lösung von der Stange für andere Systeme auch funktioniert, dass du jetzt einfach zu anderen Verteilaktionen und dann dieses System mit den Memory-Karten vorgibst, sondern ich glaube, dass es diesen Prozess davor braucht, dass die Menschen immer wieder sich selbst mit einbringen, dass die Menschen immer wieder die Erfahrung machen, das ist deren gemeinsame Aktion, alle können sich partizipativ beteiligen, das Feedback von allen ist entscheidend, das wird nicht von oben von den InitiatorInnen vorgegeben, welches System entsteht, sondern die haben jetzt innerhalb von anderthalb Jahren eine lange Geschichte von Try-and-Error-Prozessen durchgemacht, bis sie sich gemeinsam auf dieses Memory-Spiel geeinigt haben. Und das sorgt dafür, dass es gut funktioniert und dass es gelingt. Das würde nicht gut gelingen, wenn du es einfach vorsetzen würdest anderen Gruppen. Und das ist ja das Beachtliche dann, dass es so viel Bezug zu der Sache durch den gemeinsamen Prozess den Menschen gibt, dass sie quasi eine eigene Kultur dadurch auch entwickeln. Dann kann es funktionieren und gelingen. Das heißt, diese Prozesse brauchst du immer wieder bei jeglichen Momenten, wo Menschen zusammenkommen und nicht unbedingt so zufrieden sind, wie es gerade läuft.
Ganz genau. Und wir nennen das dann Aushandlungsprozesse, die stattfinden. Und wir konnten eben zeigen, also wir forschen dann und reden mit den Leuten, beobachten das und kommen dann auf irgendwas Einfaches. Und wir konnten eben sagen, dass es fünf verschiedene Vorstellungen von Fairness gibt.
Ja.
Und die gibt es, die sind dort in einem Aushandlungsprozess. Ja. Also die Frage ist einfach, wer bekommt was, warum und wann?
Ja.
Bekommt es jetzt der Arme zuerst?
Ja.
Bekommt es der mithilft zuerst?
Ja.
Bekommen alle das Gleiche, wie bei einem Memory-Spiel? Das ist wie bei Foodsharing. Das ist doch egal, wer es kriegt. Hauptsache, es ist gerettet. Ja, wenn einer alles ist, zu Hause. Oder ist es sogar transformationsorientiert, dass wir sagen, geil, mit Überfluss können wir einen Raum aufmachen, wo was passiert. Und da könnte man Gemeinschaftsgarten neben machen, sodass die Leute auch an die Ursachen des Ganzen irgendwie herangeführt sind. Also selber Lebenswert. So, und keine, jetzt kann ich natürlich sagen, die finde ich besonders. Ja? Jetzt ist es aber nicht so, dass ich jetzt eine Technologie entwickeln sollte, ja, als so ein Forscher, der was mit Technologie zu tun hat und sagt, die nehmen wir jetzt. Und die stülpen wir allen Leuten über. Ja? Wie das ganz, ganz viele Leute eben machen mit Technologie oft, dass sie einfach, und gerade aus der Forschung, ja, dann kann man ja was Neues forschen. Ich meine, Technologie gibt den Leuten und schmeißt die einfach so in den Raum rein. Sondern es ist viel wichtiger, und das verstehen wir noch nicht in der Forschung, da drücken wir gerade so dran rum. Also wie können wir eigentlich die Technologie, also die Entwicklung der Technologie orientiert sich an diesem Aushandlungsprozess.
Mhm.
Und das ist ziemlich schwierig. Ne? Also sonst denkt man ja, wir machen halt irgendeine App. Also wie kann eine App den Aushandlungsprozess widerspiegeln?
Schwierig. Ja, schwierig. Sehr schwierig. Du bist super aktiv. Also in Siegen hast du in den letzten, sagen wir mal, 4 Jahren eben diese Foodsharing-Abholungen und die Kochabenden, die Vereine, von denen du gesprochen hast, Initiativen, Graswurzelbewegungen aufgebaut. Du hast 5 Gemeinschaftsgärten, wenn man es genau nimmt, mit aufgebaut. Du hast fette Geschichte an Umsonstläden, die du in Siegen initiiert hast. Einen davon habe ich ein bisschen besser mitgekriegt. Der war in der Siegener Innenstadt, eigentlich in der Hauptstraße, sehr exponiert. Sehr, sehr, sehr aktiv. Was mich interessiert, ist in einer Welt voller Ablenkungen und ständiger Aktivitäten, ne, ist es ja ein bewusstes Innehalten, ein wirklich wichtiger Bestandteil des auch Selbstmanagements und der Selbstfürsorge, Selfcare, um nicht auszubrennen. Und wenn wir uns unterhalten, sprichst du auch oft von der Bedeutung des Innehaltens und eben der Reflexion in unserer schnelllebigen Gesellschaft. Mich würde jetzt nochmal interessieren, weil du ja gerade als aktiver Mensch auch eine Vorbildfunktion oder so ein Beispiel eben für Menschen auch bist, in Siegen natürlich mehr als außerhalb, aber hast du einen Tipp, wie integrierst du quasi diese Praktiken des Selfcare in deinen Alltag und wie beziehst du das mit ein in deine Arbeit und wie beeinflusst das deine Beziehung? Hast du da einen Tipp für Menschen?
Also ich muss noch einmal kurz sagen, du hast es sehr nett gesagt, dass ich so viel aufgebaut habe, aber eben mit sehr, sehr vielen anderen Menschen zusammen.
Wobei ich, wenn ich da jetzt nochmal einhaken muss, das stimmt schon, ja klar, mit vielen anderen Menschen zusammen. Ich persönlich habe dich immer als den Fackelträger erlebt, vor allem für die Anfangszeit, um was aufzubauen, brauchst immer ein oder mehrere Menschen, die eben den Fokus halten, die Leute zusammenbringen, die die Gruppe, bis es eine Gruppe entsteht, die selbst organisiert weitergehen kann, brauchst extrem viel Energieaufwendung in Zeit, in Arbeit, in Konzentration, in Beziehungsarbeit. Und da habe ich dich gesehen, auf jeden Fall. Also du warst der absolute Fackelträger bei all den Projekten, die ich gerade, zumindest aus meiner Warte, aufgezählt habe, in der Anfangszeit. Natürlich kamen dann Leute dazu, die gesagt haben, boah, das ist geil, ich finde meinen Platz da drin und dann werde ich aktiv. Aber bis das soweit ist, hat man richtig viele Leute auch durch. Manche bleiben, manche gehen, manche bringen Unruhen rein und das muss alles ausgehalten werden. Und da habe ich dich auf jeden Fall gesehen, dieses Aushalten, weil es dir eine intrinsische Motivation hat, dass diese Projekte existieren, bestehen bleiben und selbst organisiert auf eigenen Beinen stehen können. Also schon Ehre, wem Ehre gebührt. Ne? Du hast auf jeden Fall... Und jetzt, auch wenn es mehr an dir hängt, ist es trotzdem verdient, gut funktioniert. Können.
Ja, ich hab gerade die Tür mal aufgemacht, weil die Verbindung gerade nicht mehr so gut war. Du hörst mich jetzt. Hörst du mich?
Aber ich stoppe es gerade etwas.
So, jetzt sind wir wieder da.
Hey.
Ja, da ist was dran und vielleicht, ich will nur einen Gedanken sagen, den ich irgendwie schwierig finde. Ich habe den gesehen bei Raphael Felmer, ich habe den bei dir gesehen, ich sehe den auch bei mir. Es braucht öfters jemanden, der eben ja, ein bisschen charismatisch ist, der eine Vision hat und auch wirklich aktiv und dranbleibt und viel, viel, viel leistet. Und das ist etwas, wenn wir jetzt Unternehmer wären, ja, und große Konzerne aufbauen oder Unternehmen aufbauen würden, dann wäre das alles sehr, sehr selbstverständlich. Aber in den Gruppen, in denen wir aktiv sind, die sind eben sehr hierarchiesensitiv. Und die finden das nicht so gut, wenn da irgendjemand so vorne als Galionsfigur alles macht. Ne? Und ja, ich glaube, also am Ende habe ich noch eben von dir gehört, es ist sehr wichtig, sich da immer mehr herauszuziehen und Menschen, ich sage zwar wir, die müssen halt auch ein bisschen Demut lernen. Deshalb ist es mir ganz wichtig, auch eben sowas zu sagen, wie das, da haben richtig viele Leute auch mitgewirkt. Und es gibt so ungefähr 3, 4 Leute, die unglaublich viel auch mit reingesteckt haben. Und da hatte ich ein Riesenglück, dass die einfach mit am Start waren und mit das alles aufgebaut.
Ja. Grüß dich doch gern mal kurz.
Ja, lieben Gruß an Hannes. Ja, Hannes, der wirklich Siegen an den Start gebracht hat. Dann die liebe Lea Burwitz, die sich immer richtig krass um Gärten kümmert und auch das Projekt Gemüse sucht ein Zuhause überhaupt erdacht hat. Jannik Bollmann hat sehr, sehr viel gemacht für Organisationsstruktur, dass wir ja wirklich auch strukturiert uns organisieren. Also, ja, er ist ein sehr akribischer Mensch. Annabelle Lixfeld, die den jungen, kreativen, ausprobierenden Geist in unsere Bewegung gebracht hat. Ja, das waren, würde ich sagen, so am Anfang mit entscheidende Leute. Mittlerweile sind das zum Beispiel André und Steffi, die auch Foodsharing wirklich halten. Ja, das sind so die Leute. Und jetzt hattest du mich noch gefragt zur Self-Care.
Ja.
Ja, also wie schafft man es in dem Ganzen auch auf sich selber zu achten? Und ich glaube, das ist nicht, also es ist, man kann sich damit verlieren. Ja, also es ist auch wirklich etwas, ich denke, das kennst du auch, mit der Arbeit kann man sich wunderbar ablenken. Ja, also man kann sich da wunderbar rein vertiefen und man ist ja auch produktiv, man sieht, dass sich etwas bewegt. Wie mache ich das selber? Für mich ist es wichtig, mit Freunden darüber zu reden. Gerade wenn mich Sachen nerven, wenn ich frustriert bin. Frust nicht zu sehr in sich selbst reinzunehmen. Ich glaube, dass das jemanden, also das hört uns aus. Das ist sehr wichtig. Na, also ich rede jetzt von Selfcare und werde jetzt Sachen sagen, ich will Menschen in Kontakt zu gehen. Ja, also es ist ganz, ganz wichtig, die Streitpunkte offen und ehrlich sagen zu können, wo man sich nicht gesehen fühlt oder wo es den eigenen Werten widerspricht. Ja, und ansonsten natürlich alles, was die Leute sagen, man muss sein Bett machen und sich gesund ernähren und so weiter. Aber es ist, glaube ich, ganz entscheidend, die inneren Prozesse auch mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, zu teilen. Und das ist eine Herausforderung, ja. Weil es ja nicht nur so ist, dass man mit seinen besten Freunden Projekte auf einmal dann startet, sondern eher aus den Projekten anfängt, Freundschaften zu entwickeln. Und da sich dann auch offen zu zeigen. Und ich kenne einige Aktivisten, die sind da eben so sachbezogen, die sagen, also ich will eigentlich nur der Sache wegen, können wir die Aktion machen. Wir sind die Leute, die hier sind, eigentlich egal. Und ich glaube, das ist keine gute Sache, keine langfristig
nachhaltige
Struktur. Ja.
Ich habe wir sind so fast am Ende.
Ja, ich habe noch
eine ganze.
Dann können wir gleich feiern gehen.
Ja, das kann man. Ich habe noch einige Fragen sind es noch, aber auf die nächsten Fragen kannst du mit einem Wort oder maximal einem Satz antworten. So eine kleine Speed-Runde. Meine erste Frage wäre, hast du für alle, die zuschauen oder zuhören, einen Must-Read-Buchtipp zum Thema Ökonomie oder Teilen statt Tauschen?
Gerne.
Herrn
Hesse haben oder sein.
Und das ist Speedrunde, ne?
Das heißt, wenn du... Hermann Hesse.
Ja, ist gar nicht Hermann
Hesse.
Ja, ja.
Ich hatte noch von Hermann Hesse die Data im Kopf, aber da geht es nicht so viel um Ökonomisches.
Ich habe mich auch gerade verregelt. Was liest du denn gerade selbst aktuell?
Gerade lese ich Theorien des Essens. Das ist eine Zusammenstellung verschiedener Soziologen, Psychologen, Philosophen, die darüber nachdenken, warum wir essen, wie wir essen.
Ja. Was ist ein Lebensmittel, was du niemals verschwenden würdest, wo du, wenn du irgendwie beim Foodsharing oder beim Container oder irgendwo drauf stößt, dass es da liegt, kannst du gar nicht dran vorbeigehen, musst du auf jeden Fall retten und auf jeden Fall verzehren, selbst wenn es noch genießbar ist. Mhm. Hast du sowas?
Ich bin da nicht ganz so radikal. Ich habe nämlich die allerradikalsten gesehen, die wirklich Sushi, das einfach im Container lag, weil die Packung aufgebrochen ist, gegessen haben. Also ich habe mich auch mit dem Gedanken, dass man wirklich alles retten muss. Und habe ich gesehen. Was ich aber wirklich immer wieder tragisch finde, und das ist, das scheint vielleicht eine kulturelle Sache zu sein. Zum Beispiel in den muslimischen Ländern ist eine absolute Sünde, und die sehe ich genauso, Brot wegzuschmeißen.
Ja. Davon gibt es beim Foodsharing auf jeden Fall en masse Brot.
Ja.
Das geht immer. Ich habe auch beim Foodsharing Festival damals, da war ich recht häufig, ging immer auch so vergorene Ananas und so rum. Und du hast schon dran gerochen und wusstest so, das hat mehr Alkohol als der Gin, den ich vorhin getrunken habe. Und die Leute haben es trotzdem sich reingepfiffen. Und tatsächlich witzigerweise gab es auch mehrere Foodsharing-Festivals, die ich mitgekriegt habe, wo richtig, richtig viele Leute dann Abende auf dem Klo verbracht haben. weil sie nicht, oder das war zumindest meine Interpretation da draus, weil sie es nicht übers Herz gebracht haben, die Sachen dann wirklich gehen zu lassen, und weil sie vielleicht auch nicht die Kenntnisse über die Prozesse der Kompostierung hatten, mit dem man ja auch einiges an Nährstoffen retten kann, um sie wieder dem Kreislauf zuzufügen, um Erde draus zu machen, statt sie wegzuwerfen und Verbrennungsanlagen damit zu befüttern, zum Beispiel. Aber mal zurück zu den Fragen. Hast du ein Wort, das die heutige Gesellschaft für dich beschreibt?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, also auf die deutsche oder auf die zentraleuropäische ist einfach anspruchsaufgeladen.
Oh, ja.
Ja.
Ja. Hast du eine Lieblingspflanze?
Ich würde mich einfach jetzt noch für den Fingerhut entscheiden. Ich mag den Fingerhut richtig gern. Mhm.
Was ist ein Ort, an dem du dich am meisten inspiriert fühlst? Also die Fragen sind immer oft mit Superlativen verbunden. Wenn dir das schwerfällt, dann blende die einfach aus. Die Superlative.
Ich würde sagen, das sind Kontexte, die du auch aufmachst. Also ich würde sagen, in diesem Jahr auf der Humusfabrik finde ich einen der inspirierendsten Leute. Das sage ich jetzt nicht, um für dich Werbung zu machen, sondern das ist wunderbar, mit vielen jungen Menschen, jungen, meine ich auch jungen im Herzen, die bereit sind, tiefer zu blicken, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und das ist hochinspirierend. Das sind Menschen, die sich spannende Fragen stellen zum Leben, die sich darüber Gedanken gemacht haben, die bereit sind, darüber zu diskutieren, zu reflektieren gemeinsam. Das finde ich sehr, sehr inspirierend.
Was ist ein Technologietool, ohne das du nicht leben könntest?
ist es nicht. Ich hätte sowas wie Knochenschrank gesagt. Mhm. Ich jetzt auch nicht so dringend, aber die Technologie tun, ohne dass ich nicht leben könnte. Also ich kann wirklich, also ich stelle es mir jedenfalls so vor, weil ich Technologie nicht so gerne mag. Ich brauche gar keine Technologie. Das stimmt nicht. Ich kann auch aktuell nicht ohne mein Handy leben.
Loggen wir ein. Was ist ein Ort, an dem du mal richtig gerne kacken würdest?
Ich pinke unglaublich gerne in Schluchten.
Und, oh ja.
In so, also eine richtig, richtig, richtig tiefe Schlucht. Also so ein Grand Canyon oder so.
Wo dann du das Ende nicht Film siehst.
Ja, ja, aber ich will das in einem Film haben. Also ich will dann auch schon sehen, wie das flutet und so weiter.
Was ist deine erste Reaktion, wenn du verschwendetes Essen siehst?
Meistens überlege ich mir, ob ich was mitnehmen kann. Aber ich habe mir das abgewöhnt, den Finger zeig zu machen oder zu sagen, so how dare you und so weiter.
Ja. Deine Schuhgröße?
46,5.
Hast du Offline-Tage?
Ja, mache ich mir immer wieder, mache ich sehr, sehr gerne. Es ist nice, wenn ich unterwegs bin. Wie zum Beispiel an der Humus Hut, da ist das Handy komplett aus.
Da ging auch wieder nichts, da waren so sehr, viele Leute am Start.
Ja.
Da ist eh alles zusammengebrochen. hast du einen Lied-Tipp oder KünstlerInnen-Tipp für was deinen Aktivismus beschreibt oder was dich bei deinem Aktivismus inspiriert?
Ja, Beethovens 9.
Klassiker. Ja, Pippi Langstrumpf wäre auch ein
Wär, oder?
Was war dein erster Gedanke beim Aufwachen heute? Kannst du dich daran noch erinnern?
Der erste? Ja, dass ich jetzt gleich in ein Meeting muss. Ich bin 5 Minuten vor einem Meeting aufgestanden.
Stimmt, mit Carrot, ne?
Ja.
Hast du ansonsten ein morgendliches Ritual, was du immer wieder kennst? Erzähl mal.
Ja, und ich mache Morgensport. Also mache ich fast, also so, ich würde sagen, 4 Tage von 7 Tagen in der Woche. Und was ich sehr gerne mache, damit habe ich jetzt gerade wieder angefangen, züchte, wie sagt man das? Also ich lasse Saatgut sprießen und keimen. Ich keime.
Sprossen.
Sprossen, ja, ja. Und die muss man halt jeden Morgen und jeden Abend einmal durchs Wasser laufen lassen. Und das ist so der Anfang des Tages und das Ende des Tages. Das mag ich sehr, sehr gerne, dass es da so ein klares Ritual gibt.
Schön. Deine verkürzte Ansicht zum Thema Fleischkonsum?
Wir müssen unbedingt weniger Fleisch essen als Menschheit. Unbedingt. Ist ein riesengroßer Hebel. Ich selber esse Fleisch. Ich glaube, dass wir in der aktuellen Debatte zu krass eben auf die individualistische Ebene gehen. How dare you? Warum machst du das? Du solltest verzichten. Und es eher eben daran hängt, wie können wir als Gesellschaften uns darauf einigen, so viel zu essen, dass wir das ökologisch, ökonomisch vertretbar konsumieren können.
Mhm. Ein Wort, das deine Forschung beschreibt.
Anwendungsorientiert.
Und hast du einen Wissenschaftsheld oder eine Heldin? Wie sagst du? Inspiriert
mich total. Also Noam Chomsky hat mich damals inspiriert. Noam Chomsky, das ist ein Zitat, das habe ich gelesen vor, da war ich 17, 18 und in irgendeinem Studentenheftchen. Und da wurde Noam Chomsky gefragt, was er der aktuellen Studentengeneration raten würde. Und er hat gesagt, die Welt ist voller Probleme, Leid und Gewalt. Jeder muss sich fragen, geht mich das etwas an oder nicht? Ich sage, schauen Sie sich um, analysieren Sie die Probleme, fragen Sie sich, was Sie tun können und machen Sie sich an die Arbeit.
Ja. Ja, das ist gut. Deine Meinung zu Essensteilen-Apps?
einige Versuche. Es ist ein riesengroßer Markt, Lebensmittel zu retten und umzuverteilen. Man schätzt den so auf 40 Milliarden Euro. Wenn man Strukturen aufbaut, die ein Kapital und ein Profitinteresse haben, hat man selten, ne, aus unternehmerischem Sinn heraus wirklich das Ziel, diesen Markt abzuschaffen. Also zu sagen, irgendwann gibt es keine Verschwendung mehr, sondern ich bin ein profitorientiertes Unternehmen und ich will, dass es Verschwendung weitergibt, damit ich mein profitorientiertes Unternehmen weiterlaufen lassen kann. Deshalb bin ich sehr skeptisch, finde aber trotzdem auch in einer, sagen wir mal so, liberalen Transformationssichtweise gut, dass Menschen sich da auch Gedanken machen und auch andere Rädchen versuchen zu konstruieren in dem ganzen Transformationsgebilde, das wir alle zusammen versuchen zu bauen. Ich würde es selber nicht machen, finde aber, hat meine die Kritiken, die ich gerade geäußert habe, daran, glaube, dass sie berechtigt sind. Ich denke aber trotzdem, dass es in Ordnung ist, dass wir das machen.
Was war ein richtig, richtig guter Film, den du gesehen hast, den du empfehlen kannst, der dich sehr inspiriert hat oder vielleicht auch mit deinem Aktivismus in Verbindung steht, muss aber nicht?
Also ich finde, ich mag sehr, sehr gerne Batman, muss ich sagen.
Batman mit Doppel-T oder wie? Welchen denn? Also es gab ja richtig viele, muss ich schon sagen, welchen.
The Dark Knight mit dem Joker. Und zwar finde ich den deshalb sehr spannend, weil er, ich sag jetzt mal das Philosophische, ist ja also diesen Übermensch von Nietzsche sehr gut darstellt. Mhm. Ja, und die von Nietzsche, die den Ausspruch, es gibt kein Gut oder Böse. Mhm. Ja? Batman ist nicht der Gute, er ist auch nicht der Böse. Die breite Bevölkerung hatte eher Skeptiken ihm gegenüber. Und das finde ich ist wunderbar herausgestellt, wie diese Menschen, die halt sehr ihren eigenen Weg gehen und auf jeden Fall sehr gebeutelt sind, also der Joker und auch Batman selber.
Ja, und wie heißt er, der Kollege hier, der Jurist oder so? Nee, der Harvey Dent. Auch ein sehr interessanter Charakter in dem Fall. Der Wechsel von Gut zu Böse.
Ja, genau.
Und, Two-Face heißt er.
Ja, ganz genau. Ja, das finde ich in diesem Film ist unglaublich gut dargestellt, dass es irgendwie kein Gut, kein Böse gibt und es oft für die Leute, die halt sich sehr in ihre Kraft, wie jetzt nicht schon sagen, also so Übermenschen, die wirklich, ne, also nicht, ne, das haben ja die Nazis und so weiter ganz schlimm gesagt, dass also diese Theorie des Übermenschen, so meine ich das nicht, so hat das Nietzsche auch nicht gemeint, sondern ein Mensch, der versucht, über sich hinauszuwachsen und sich zu verwirklichen und sich dabei von den normhaften Strukturen der Gesellschaft löst und große Sachen bewegt, dass es dann schnell da reingehen kann, also dass er dann verunglückt wird, wie Batman das halt so erleben musste, dass er mal der Gute ist und mal ist er der Böse.
Ja.
Und er macht eigentlich nur sein Ding.
Ja. Dein Lieblingswort in der deutschen Sprache?
Oh je. Ich finde so das Wort zum Beispiel kratzen, finde ich sehr schön.
Ja?
Es klingt wirklich, als ob man sich kratzen würde. Sagen wir mal kratzen.
Was ist dein Lieblingsort in Siegen?
Ich finde der Monte Schlacco. Das ist ein,
sag noch mal,
ein Schlackeberg. Der Monte Schlacco.
Monte Schlacco. Ja. Ein Wort, das für dich die Zukunft beschreibt.
Ungewiss.
Ja, das ist die. Was ist für dich das Wichtigste, was du in deinem in deiner Forschung oder deinem Aktivismus in dem Feld, in dem du dich bewegst, die letzten 10 Jahre, was ist das Wichtigste? Wieder eine Superlativ, ne? Aber was würdest du sagen, waren eins der größten Aha-Erlebnisse?
Das ist eben nicht nur darum geht, die Lebensmittel zu teilen, sondern Lebensmittelressourcen zu teilen. Ja. Das klingt jetzt, wenn ich das sage, sehr, sehr nach und trivial, muss ich aber sehr, sehr lange drüber nachdenken, um das so klar formulieren zu können.
Butze, was ist deine Superkraft?
Begeisterungsfähigkeit.
Und ein Wort, wo tankst du Energie?
In der Natur. Ja, in der Natur und in der Philosophie.
Wenn du von jetzt auf gleich mit einem Schnips etwas in der Gesellschaft verändern könntest, was wäre das und warum?
Ich glaube, das ist. Ich würde das nicht machen, sehr wahrscheinlich, weil es ist ein komplexes System.
Wenn man
aus einem System herausnimmt, kann das ganze System, ist ein System, theoretisch wird das ganze System zusammenfallen. Aber um es jetzt mal so, ne, ich würde mal so, wenn ich es dann auch wieder anschnipsen könnte, ich würde mal für eine Woche vielleicht das Geld abschaffen.
Jetzt, warum?
Achso. Da haben wir am Anfang drüber geredet.
Kannst du ganz kurz.
Um die Menschen in die Erfahrung zu bringen und just to watch the world burn. Nein, also.
Einfach. Ein Joker-Zitat. Oder?
Das ist ein Joker-Zitat. Ja, ganz genau.
Ja. Loggen wir ein. Okay, so bleibt das jetzt im Gedächtnis.
Nein. Aber das hat nicht der Joker gesagt, sondern das hat der Butler von Batman gesagt. Der hat nämlich gesagt, bei manchen Menschen weiß man nicht, warum sie die Sachen manchen. Es gibt einfach nur einige, die wollen die Welt brennen sehen. Ja.
Jetzt nochmal zum Schluss noch in alter Flake-Manier. Du darfst jetzt dir gerne was wünschen, egal was, für dich persönlich, für Initiativen, in denen du arbeitest, für die Gesellschaft, für die Welt, egal was du möchtest. Fähigkeiten, Ressourcen, Ideen, Informationen. Und wir alle, die jetzt zuschauen, die das sich im Nachhinein anschauen oder anhören, sind aufs Herzlichste dazu eingeladen, diesen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Und wenn es was ganz Persönliches ist, dann und du brauchst vielleicht ein Bettgestell für deine Wohnung in Siegen, dann sind alle, die das sehen, hören und Lust haben, dich darin zu unterstützen, natürlich herzlich eingeladen, mit dir in Kontakt zu gehen und dir dieses Bettgestell, falls sie es zur Verfügung haben, gerne vorbeizubringen. Zum Beispiel, da hast du jetzt die Möglichkeit. Äußere doch gerne mal. Ja, wir gucken mal, was das Universum so drauf hat.
Ja, ich wünsche mir, dass Menschen die Fabel, die ich geschrieben habe, lesen. Die kann man auf meiner Webseite www.engelbutze.de herunterladen.
Sehr gut. Hey, Butze, ich bin immer wieder beeindruckt und inspiriert von allem, was du so erzählst. Und ich finde unsere Unterhaltung stets sehr bereichernd und inspirierend. Und ich finde, es ist in unserem langen Gespräch jetzt für mich zumindest und ich hoffe auch für viele andere klar geworden, dass das Teilen von Ressourcen und Lebensmitteln unterstützt durch zum Beispiel Informations- und Kommunikationstechnologien weit, weit über das hinausgeht, was wir im Alltag wahrnehmen. Es ist beeindruckend, wie du die Welt Siegen und auch das größere Ganze mit deinen eigenen Erfahrungen und deinen Forschern bereicherst. Und auch, wir sprechen ja noch mehr miteinander, wenn ich die ganzen Visionen von dir dann noch mit einbeziehe, also in die Zukunft gesehen, wenn du ein gesundes, langes Leben hast, wie du die Welt auch noch damit bereichern wirst im Laufe deiner Karriere, als Doktor, womöglich als Professor, sehr wirklich richtig gute Pionierarbeit leistet. Ich danke dir von Herzen für das tiefsinnige und witzige und sehr aufschlussreiche Gespräch. Jeder von uns und jede kann auf jeden Fall durch kleine, mittlere und große Projekte und Ideen, Umsetzungen Teile der Lösungen werden. Und für alle, die zugeschaut haben, auch vielen Dank an euch. Und denkt gern mal drüber nach, wie ihr in eurem Leben oder euren Gemeinschaften zum Wandel beitragen könnt. Und da würde am Schluss auch nochmal gerne dich zitieren, wie Butze nämlich immer sagt, alles in allem, alles für alle, bis alles allen ist. Und es liegt an uns, die Zukunft konstruktiv, positiv zu gestalten und nachhaltig zu gestalten. Und wenn ihr Lust habt, dann holt euch sehr gerne Butzes Buch über den Maulwurf, wie er schon gesagt hat, kostenfrei auf seiner Website zum Download. Werde ich auch nochmal in der Story verlinken. Ich danke dir vielmals, Butze, und alle, die heute dabei waren. Lasst uns alle Teil der Lösung sein und mit wunderbaren Visionen die Realität umsetzen. Und wir sehen uns nächsten Montag wieder bei Teile der Lösung live im Interview, diesmal mit Even von Evergreen. Und wir bleiben so ein bisschen im Ökonomiebereich, denn es geht dann um nachhaltige Geldanlagen und die Frage, ob das überhaupt möglich ist. Also bleibt inspiriert und handelt positiv, konstruktiv. Butze, vielen Dank. Ich freue mich jetzt, mit dir ein bisschen feiern zu gehen.
Hier ja, danke dir auch. Das sind richtig liebe Worte gewählt. Ich schätze das auch sehr, mit dir zu quatschen. Lieben Dank für das Format. Und jetzt gehen wir feiern.
Yes. Peace out. Vielen Dank, Leute. Bis gleich, Butze. Ich muss auch dringend aufs Klo. Wir zahlen, dass du den Raum freimachst.
Jetzt mal den Platz.
Ja. Ciao.
Ciao.